Liebe Mitglieder des FIF, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, liebe Preisträgerinnen des Weizenbaum-Studienpreises. Wie in jedem Jahr haben wir unseren Studienpreis Professor Dr. Josef Weizenbaum, der die Gründung des FIF gefördert hat, dem wir 1998 einen Ehrenpreis des FIF für seinen Einsatz für Verantwortung in der Informatik verliehen haben, und der dessen langjähriges Vorstandsmitglied war. Bereits im letzten Jahr habe ich ihn mit Worten zitiert, die ich so treffend finde, dass ich ihn fast jedes Jahr so zitieren möchte. Über sich selbst hat er nämlich einmal gesagt: Ich bin kein Computerkritiker. Dieser Begriff ist sinnlos. Computer können mit Kritik nichts anfangen. Nein, ich bin Gesellschaftskritiker. Es geht mir um die Rolle des Computers in unserer Gesellschaft. Damit ist auch das Ziel unseres Preises ein ganzes Stück weit umrissen. Die diesjährige Konferenz zeigt es wieder deutlich. Gestaltung von Informatiksystemen ist nicht und es ist eine Frage der Menschenrechte. Informatiksysteme sind gerundete Machtstrukturen, die dafür genutzt werden, die Produktivität der Menschen und Arbeitskraft zu erhöhen, ihre Nutzung zu optimieren. Bei ihrer Konzeption und Implementierung werden Entscheidungen getroffen, die diese Machtstrukturen festlegen und weiter verfestigen. Das gilt für alle Bereiche, für die industrielle Produktion, für Dienstleistungen, für das Militär, für die öffentliche Sicherheit. Funktionierende Technik ist stets an und von ihrer Sozialität. Ein erheblicher Teil unserer Wirtschaft ist von Geschäftsmodellen abhängig, recht als Überwachungskapitalismus. Dazu kommt die staatliche Überwachung, Interesse einer fragwürdig verstandenen. Wir werden gleich einiges dazu hören. Es ist die gesellschaftliche Aufgabe der Informatikerinnen und Informatiker, technische Systeme auch von sozialen und rechtsstaatlichen Anforderungen her zu denken, verhindern, wie zum Selbstzweck wird, schädliche Nutzung als Sachzwang etabliert. Unseren Preis wollen wir Arbeiten auszeichnen, wir danken uns herzlich für die große Zahl an Arbeiten, die auch in diesem Jahr bei Jury besetzt mit Professorin Britta Schinzel aus Freiburg, Professorin Christina Klass aus Jena, Professor Jochen Kubeck aus Bayreuth, Professor Dietrich Meyer-Ebrecht, Rehack aus Berlin, Christian Ricardo Kühne aus Berlin, Richard Schöbel aus Chemnitz und Felix Kettenbeil aus Göttingen für die Konferenz. Selbst Stefan Diegel aus Frankfurt am Main. Einreichung für den Studienpreis 2020 eine Arbeit ausgewählt, die wir heute hier prämieren werden.
Wir vergeben heute den Weizenbaumpreis für die Bachelorarbeit von Lisa Herfurth an der EFH Nürnberg zum Thema Schubladendenken 3.0 Diskriminierung durch Social Scoring. Die Arbeit befasst sich also mit Social Scoring, und zwar in Deutschland, und den damit auftretenden Möglichkeiten der Diskriminierung. Für die Bereiche Bonitätsscoring und die Telematiktarife für Krankenkassen und Kfz-Versicherungen existiert zwar ein Gutachten des Sachverständigenrates für Verbraucherfragen, das Diskriminierungsrisiken aufzeigt, aber eine Gesamtübersicht, die auch deutsche Systeme, zum Beispiel zur Leistungsbeurteilung, Bewerbungen, Förderungen, Predictive Policing, individualisierte Preise etc. umfasst, fehlt. Auch muss es leider oft nur bei der Aufzeigung von Diskriminierungsrisiken bleiben, weil eingetretene Diskriminierungen in der Regel nur im öffentlichen Bereich möglich sind, wo die Transparenzgesetze greifen können. Das heißt, nur der Staat muss sich an das Diskriminierungsverbot halten. Private Firmen bleiben durch den bevorragenden Schutz von Geschäftsgeheimnissen unbehelligt. Etwa muss die Schufa keinen Einblick in die Scoring-Kriterien und Algorithmen gewähren. So ist es nur auf der Basis von freiwilligen Testuntersuchungen, wie sie etwa Algorithm Watch in Deutschland oder der EU oder pro publica in den USA durchführen, möglich, Diskriminierungen an Stichproben festzustellen, aber nicht, sie legal zu verfolgen. Wenn sie allerdings öffentlich gemacht werden, helfen Shitstorms schon natürlich auch. Frau Herfurts Text ist sehr gut lesbar, die Sprache genau und korrekt, die Literaturangaben ausführlich und die relevanten Untersuchungsfelder sind umfassend und luzide dargestellt. Die Arbeit greift weitgehend auf bestehende Analysen zurück. Ihr Neuigkeitsgehalt ist aber darin zu sehen, dass sie sehr unterschiedliche Wissensbereiche, das Recht, die Informatik, Statistik, Datenschutz, Soziologie heranzieht und soweit dafür nötig in diese Gebiete eindringt. So gelingt es ihr, Formen von Diskriminierung ebenso wie Formen des Social Scoring zu kategorisieren und ihre Erkenntnisse für ihre Zielfragestellungen interdisziplinär zu kombinieren. Sie gibt mit ihrer Untersuchung Hinweise für InformatikerInnen hinsichtlich sensibler Bereiche des Scoring, etwa der Datenqualität, der oft inadäquaten Abstraktion und Generalisierung in Gruppenprofilen. Etwas mehr im Detail. Ihre Ergebnisse nach Darstellung des aus den genannten Gründen notwendigerweise recht unvollständigen Forschungsstandes befasst sich Frau Herfurth zunächst mit den für ihr Thema relevanten informatischen und rechtlichen Grundlagen. Um das in Deutschland geltende Diskriminierungsverbot auf seine Wirksamkeit im Zusammenhang mit Scoring zu befragen, zeigt sie an verschiedenen Scoring-Anwendungen mögliche bzw. bestehende Arten von Diskriminierung und ihre mögliche Illegalität oder das Fehlen rechtlicher Handhabung oder auch umgekehrt erwünschte Differenzierungen. Was ist Social Scoring? Scores sind Zahlen, die der Vergleichbarkeit dienen, etwa Social Scores als Wahrscheinlichkeitswerte über künftiges Verhalten. Beim Scoring werden Daten über einzelne Gruppen und Korrelationen zwischen ihnen dekontextualisiert, nach Ähnlichkeiten anhand ausgewählter Parameter geclustert, nennt sich Matching, und dann je Cluster gleichgesetzt, etwa zur Personalisierung, nennt sich Profiling. Diese Gleichheitsunterstellung macht Verhaltensdaten in Ordnungsrelationen vergleichbar, also in Scores rangierbar, nennt sich Ranking. In China werden übrigens die Begriffe Sozialkreditsystem und Social Scoring synonym verwendet, hier nicht. Im deutschen Recht bezeichnet Scoring nur die Verwendung eines Wahrscheinlichkeitswerts über ein bestimmtes zukünftiges Verhalten einer natürlichen Person zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses mit dieser Person. Damit geht es also ausschließlich um Risikoscoring bei einem Vertragsabschluss. Weil aber dem Scoring ein Matching und ein Profiling in Kategorien vorausgeht, wird in der DSGVO Scoring als Teil des Profiling gesehen und ist so viel umfassender und offener beschrieben. Und die DSGVO greift natürlich hier auch. Diskriminierung. Das Diskriminierungsverbot fußt auf dem Gleichheitsgrundsatz im deutschen Grundgesetz, der wiederum auf den Menschenrechten basiert. In rechtlicher Sicht wird Diskriminierung in Deutschland als Ungleichbehandlung ohne sachlichen Grund oder als Herabwürdigung wegen eines Identitätsmerkmals beschrieben. Nicht jede Ungleichbehandlung ist also gleich Diskriminierung. Diskriminierung beruht auf Kategorisierung und sie ist eine Bewertung, die auf ein Mitglied einer Kategorie übertragen wird, ohne weiteres Ansehen der Person. Im deutschen Recht werden nach dem Grundgesetz als geschützte Merkmale und diskriminierungsanfällige Merkmale aufgezählt Geschlecht, Ethnizität, Sprache, Heimat und Herkunft, Religion, politische Meinung, Weltbild, Behinderung und chronische Erkrankungen und nach dem Gendiagnostikgesetz auch genetische Merkmale und Anlagen und nach dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz Alter, sexuelle Identität, Sexualleben, biometrische Daten und auch die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft. Geschützt bedeutet nicht, dass es verboten ist, diese Merkmale zu erfassen, sondern Menschen danach zu diskriminieren. Nach nicht geschützten Merkmalen darf rechtlich jederzeit differenziert werden, auch wenn sich dadurch Nachteile für Betroffene ergeben können. Die Arbeit diskutiert nun unterschiedliche Sichten auf Diskriminierung und Arten von Diskriminierung durch Social Scoring. Das sind also Diskriminierung nach Motiv, also Absicht oder unabsichtlich, nach Äußerungsform, also Beispiel Negerkuss, und individuelle Diskriminatoren, also Vorurteile, Diskriminierung aufgrund nicht geschützter Merkmale, also zum Beispiel die Haarfarbe, wenn sie gefärbt ist und nicht genetisch bestimmt, statistische Diskriminierung, das ist also die ungerechtfertigte Ungleichbehandlung aufgrund von Ersatzinformationen, die abstrahieren und verallgemeinern. Als Beispiel ist hier bekannt das Redlining, also die wohnortabhängige Kreditvergabe, bei dem der Wohnort Rückschlüsse geben kann auf Einkommen, Status und Ethnizität. Strukturelle Diskriminierung sind etwa Normen und Regeln, die zwar für alle gelten, von denen aber Gruppen, etwa Frauen, unterschiedlich betroffen sind. Ähnlich können institutionelle Diskriminierungen Gruppen systematisch ausgrenzen, zum Beispiel ökonomisch, wie der Gender Pay Gap zeigt, oder nach dem sozioökonomischen Status, etwa durch Architektur. Bekannt die tiefe Brücke vor Long Island, die nur PKWs, nicht aber Busse zum Strand lässt und damit ärmere Personen ausschließt. Rationale Diskriminierung ist ein auf Abweichungen basierendes Organisationsprinzip des Sozialen, zum Beispiel Normenbildung aus der Selbstvermessung mittels Wearables zur Körperoptimierung, Intersektionalität, wenn mehrere Diskriminierungsformen zusammenwirken, was häufig der Fall ist, und leider oft auch Diskriminierung durch minderwertige Scoregüte. Die kann gefährlich werden, wenn Individuen versehentlich falschen Klassen zugeordnet werden. Auch die halbautomatische Entscheidungsfindung ist problematisch, da es die menschliche Entscheidung durchaus lenkt, wie zum Beispiel in der Medizindiagnose beobachtet wurde. Das Herz von Herforts Arbeit ist die Verbindung dieser Formen der Diskriminierung mit in Deutschland eingesetzten Arten des Scoring und ihrer Beurteilung im deutschen Rechtssystem. Da geht sie ein auf das Kreditscoring von Wirtschaftsauskunfteien, die inzwischen viel allgemeiner genutzt werden. Hier wird absichtlich differenziert und statistisch und nach sozioökonomischem Status diskriminiert. Gleichzeitig schätzt man eine hohe Anzahl fehlerhaft gespeicherter Daten, die dann eben fälschlich Einordnungen in Kategorien vornehmen. Selbstauskunft ist zwar möglich, jedoch gerade bei der Schufa außerordentlich gut versteckt und wenig aussagekräftig. Hier wäre mehr Transparenz der Scores nötig. Hinsichtlich der Offenlegung solcher Scoring-Kriterien gilt leider das oben genannte Geschäftsgeheimnisgesetz. Eine neue Form der Tarifgestaltung von Versicherungen sind die Telematiktarife, die auf Scoring anhand gruppenbasierter Modelle zurückgreifen. Sie werden als Individualisierung verkauft, während sie tatsächlich auf Kategorisierungen beruhen, angewendet auf Individuen, die der Kategorie, in die sie eingruppiert wurden, in der Regel noch nicht einmal angehörten. Für die Telematiktarife der Kfz-Versicherungen liegen mit voller Absicht, zum Beispiel um das Fahrverhalten zu verbessern, die eigentlich verbotenen Diskriminierungen nach Alter, statistischen und ökonomischen und rationale Diskriminierung vor. Mit den Telematiktarifen von privaten Krankenversicherungen durch Social Scoring, Pay as you Live, der Selbstvermessung mit Wearables und Gesundheits-Apps als Beitrag zur Solidarität durch Eigenverantwortung wird eine Individualisierung der Gesundheitsverantwortung instanziiert, die das Solidaritätsprinzip des deutschen Gesundheitssystems, die Krankenversicherungsbeiträge an das Arbeitseinkommen knüpft, ausgehebelt. Indem Beiträge nach dem Risiko zu erkranken erhoben werden, also anhand von welchen, bitteschön, Durchschnittswerten für normale Gesundheit, wird rational diskriminiert. Wenn so deskriptive Daten als normative funktionieren, wird auch strukturell diskriminiert. Predictive Policing zur Risikovorhersage, zum Beispiel von Straftaten, wird in Deutschland meist in weniger diskriminierenden Ausgestaltungen angewendet wie in den USA. Und wir haben uns damit schon viel beschäftigt, darum will ich das nicht weiter berichten. Ein Beispiel, das durch das Gutachten des Sachverständigenrates für Verbraucherfragen nicht abgedeckt ist, ist die Rekrutierung und Analyse von BewerberInnen bei Bewerbungsverfahren. Automatisierte Software kann für den Bewerbungsprozess sowie für Beförderungen eingesetzt werden. Viele Firmen bieten in Deutschland Recruiting-Software mit Scoring an, unter anderem SAP. Sie nutzen Machine Learning zur Auswertung von Lebensläufen und Antworten aus Online-Fragebögen und gleichen Profile mit der Stellenbeschreibung ab. Hier zeigt sich eine Diskriminierung nach sozioökonomischem Status, also nötigem Internetzugang zum Beispiel, wahrscheinlich jedoch auch eine rationale Diskriminierung, da zielgerichtete lineare Lebensläufe vermutlich bevorzugt werden. Die mögliche Verwendung auch von Facebook deutet außerdem auf ein Superscoring hin, das heißt, die Daten aus branchenfremden Netzwerken werden hier mit herangezogen, obwohl dies eigentlich verboten ist, denn die Zusammenführung von personenbezogenen Datensätzen ist in Deutschland nach dem Kopplungsverbot und dem Zweckbindungsgebot aus der DSGVO verboten. Es sei denn, es liegt eine ausdrückliche freiwillige Einwilligung vor. Leider zeigt sich aber immer wieder, dass auch ohne diese Einwilligung nach derzeitiger Gesetzeslage nicht mit Konsequenzen gerechnet werden muss. Nebenbei, dies hat sich bei uns gerade im Zusammenhang mit der Datenschutzbehandlung etwa von Microsoft 365 und Microsoft Teams für die Distanzlehre an Schulen gezeigt. Sehr bekannt wurde der österreichische Arbeitsmarktservice AMS für die Zuteilung von Fördermaßnahmen. Scoring wird dort auf der Basis von Statistiken vorheriger Vermittelbarkeit genutzt. Das wurde als Paradebeispiel für strukturelle, statistische und rationale Diskriminierung durch künstliche Intelligenz gewertet, da er die strukturelle Benachteiligung aus der Vergangenheit zur Beurteilung der Förderwürdigkeit in die Zukunft heranzieht. Allerdings lässt das Antidiskriminierungsrecht den AMS unberührt, denn Diskriminierung ist Benachteiligung. Da es aber um Förderung geht, die allerdings Diskriminierungen ausgleichen soll, benachteiligt es nicht. Und die Konstruktion eines statistischen Persönlichkeitsbildes ist keine Benachteiligung. Aber man könnte anregen, dass die Probleme, die dabei auftreten, nämlich die pauschale Zuschreibung von Stellvertretermerkmalen auf Individuen und die homogene Behandlung von Gruppen sowie dass subjektive menschliche Entscheidungen in generalisierende KI eingespeist werden, das Persönlichkeitsrecht betreffen. Und das bedarf unter Bedingungen der automatischen Datenverarbeitung im besonderen Maße des Schutzes gemäß dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 65. Auch das Datenschutzrecht aus dem Volkszählungsurteil 1976 kann hier angewendet werden. Denn das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst auch die Freiheit des Einzelnen, selbst zu bestimmen, welches Persönlichkeitsbild er oder sie von sich vermitteln will. Weiter besteht ein informationelles Machtungleichgewicht. Die KI hat Wissen von mir, das ich nicht kenne und auch nicht weiß, wie es zustande kam. Auch das Gemeinwohl und die freiheitliche demokratische Grundordnung sind betroffen nach Bundesverfassungsgericht Artikel 1, 43. Damals aber ging es um die Daten einer Person. Heute geht es um Gruppeninformationen, die im Vorfeld Persönlichkeitskonstruktionen vornehmen und dies auch meist aufgrund von Stellvertretermerkmalen, die dann einzelnen Menschen, die gar nicht erfasst waren, zugeschrieben werden. Das heißt, ihnen wird die Individualität aberkannt und auch Empathie bei der Beurteilung fehlt. Herfurth resümiert: Große Teile menschlichen Verhaltens und der Gesellschaft werden in Daten erfasst und ausgewertet. Scorings sind mittlerweile wichtige Bestandteile zur Risikoabschätzung in unserer neuen Präventionsgesellschaft. Menschen werden dabei immer transparenter, während die dafür genutzten Technologien immer intransparenter werden. Meist ist der Nachweis von Diskriminierung in Verbindung mit Scoring aus den genannten Gründen nur sehr schwer möglich. Weil man sich dem nur mit hohen gesellschaftlichen Einbußen entziehen kann, sind Regulierungsmaßnahmen zum Social Scoring für das Weiterbestehen unserer demokratischen Gesellschaft unerlässlich. Wir gratulieren Ihnen sehr, Frau Herfurth oder Lisa Herfurth, dir und freuen uns auf deinen Vortrag.
Dankeschön.
Ja.
Sehr geehrte. Ja?
Ganz kurz von meiner Seite, jetzt bin ich wieder im Saal nicht zu hören. Also auch herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Es gibt normalerweise jetzt die Urkunde. Das ist diesmal ein bisschen schwierig, das machen wir dann per Post. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch zum Studienpreis.
Ja, danke schön.
Auf deinen Vortrag.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder des Forums InformatikerInnen für Frieden und Gesellschaft, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Lisa Herfurth, ich bin Erwachsenenbildnerin, habe soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg studiert und arbeite jetzt in der Obdachlosenhilfe bei der AWO in Forchheim. Vielen Dank, dass Sie mich bzw. meine Arbeit auserwählt haben und für würdig halten, den Weizenbaum-Studienpreis zu erhalten. Ich war schon ziemlich überrascht, den als Nicht-Informatikerin zu bekommen. Ganz alleine bin ich aber nicht schuld an dieser Arbeit. Ich muss mich auch unbedingt bei meinem Mann und bei meinen Freundinnen für unzählige Korrekturlesungen bedanken, bei meinem Mann zusätzlich auch für seine engelsgleiche Geduld, die er mit mir während des Schreibprozesses aufbringen musste. Und bedanken möchte ich mich auch bei meinen beiden Professoren, dem Herrn Dr. Uwe Kranenpohl und Herrn Dr. Michael Bayer von der Evangelischen Hochschule. Insbesondere Herr Dr. Kranenpohl hat mich massiv bei der Arbeit unterstützt, moralisch und auch fachlich. Dafür vielen Dank. Sie wollen jetzt aber bestimmt wissen, um was es in der Arbeit eigentlich geht. Meine Bachelorarbeit Social Scoring Schubladendenken 3.0 beschäftigt sich mit der Forschungsfrage, in welchen Formen und Bereichen gibt es in Deutschland Diskriminierung durch Social Scoring? Formen, das sind die unterschiedlichen Ausprägungen von Diskriminierung, und Bereiche, das sind quasi dann die Anwendungsgebiete. Scoring ist ja bekannt aus dem Sport oder vom Zocken, vom Highscore, und to score meint aufrechnen oder addieren. Der Zusatz social bedeutet gesellschaftlich. Der Begriff Social Scoring kommt sehr oft und in unterschiedlichen Verwendungsweisen vor. Daher habe ich ihn definiert als Überbegriff für alle Techniken, die das Verhalten und die Eigenschaften von Personen berechnen. erfassen. Hat man mich jetzt gehört? Ich habe gesehen, da hat sich was getan. Ja. Für alle Techniken, die das Verhalten und die Eigenschaften von Personen berechnen, erfassen und auswerten, womit gesellschaftliche Auswirkungen verbunden sein können. Wie wir sind, was wir tun, wird also in Punkten abgebildet, damit wir leichter vergleichbar werden. Das erinnert Sie vielleicht jetzt an Ihre Schulzeit. Und ja, das genau ist es auch. Noten sind auch eine Art Social Scoring. Und es gibt unzählige Studien darüber, dass Noten nicht fair und mitunter auch diskriminierend sein können. Aber diese Notenvergabe ist doch relativ transparent und daher in der Gesellschaft anerkannt. In meiner Bachelorarbeit habe ich mich daher bewusst abgegrenzt und nicht auf diese manuellen Scorings bezogen, sondern ausschließlich auf automatisierte und halbautomatisierte Entscheidungen, also von Computerprogrammen. Die Erfassung der verwendeten Daten steht meist in Verbindung mit den neuen Technologien wie Wearables, also das hier, Machine Learning, Data Mining und Telematik. Und da hört es dann mit der Transparenz auf. Es ist ein großes Problem, wenn man diskriminiert wird und man kann es nicht beweisen oder man weiß gar nichts davon. Meine Recherchen haben ergeben, dass es in Deutschland ein besonders hohes Potenzial für Diskriminierung durch Social Scoring gibt. Diskriminierung ist, wenn einem Menschen durch Gruppenzugehörigkeit aufgrund eines bestimmten Merkmals ein Nachteil entsteht. Diskriminierung ist in Deutschland zwar verboten, aber nur aufgrund festgesetzter, sogenannter geschützter Merkmale. Das sind zum Beispiel Alter, Geschlecht und Religionszugehörigkeit. Nach nicht geschützten Merkmalen darf jedoch jederzeit diskriminiert werden. Scoring-Techniken sind zusätzlich perfekt dazu geeignet, Diskriminierung aufgrund geschützter Merkmale zu verschleiern. Wie passiert Diskriminierung durch Social Scoring eigentlich? Sie kann absichtlich stattfinden, denn das Wort Diskriminierung bedeutet auch Unterscheidung. Zum Beispiel wird bei einer Bonitätsprüfung errechnet, wer kann es sich wahrscheinlich nicht leisten, einen Kredit zurückzuzahlen. Da wird dann aber nicht individuell geprüft, ob ihre Zahlungsmoral auch wirklich passt, sondern wir werden in Gruppen eingeteilt und aus dieser Gruppenzugehörigkeit wird die Wahrscheinlichkeit berechnet. Jetzt kann es natürlich sein, dass Sie in einer, sagen wir, leistbaren Wohngegend wohnen und Ihre Nachbarn nicht so zuverlässig sind und schon viele Schufa-Einträge haben, dann werden Sie ebenfalls schlecht bewertet. Sie erleben also einen Nachteil durch Ihre Gruppenzugehörigkeit. Diese Form der Diskriminierung nennt sich statistische Diskriminierung. Ein Proxy, also eine Ersatzinformation wie Wohnort oder die Wohnsituation, erlaubt den Rückschluss auf andere Merkmale, hier Einkommen, Status und Ethnizität. Ethnizität gehört übrigens auch zu den geschützten Merkmalen. Dieses Beispiel ist gut bekannt und wird als Redlining bezeichnet, das eigentlich in Deutschland verboten ist. Das 2008 zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern eingeführte Bundesdatenschutzgesetz hat dies jedoch legalisiert und unter der Voraussetzung, dass nicht ausschließlich Anschriftsdaten genutzt werden. Naja, den Auskunftteilen ist natürlich niemals nur die Adresse bekannt, sondern zumindest auch noch Geschlecht und Alter der Person. Die Diskriminierung aufgrund der Kombination dieser geschützten Merkmale ist hier also erlaubt. Diskriminierung kann aber auch unabsichtlich stattfinden. Wer von Ihnen hat denn schon mal eine Schufa-Auskunft oder Ähnliches eingeholt? Machen Sie das mal. Das ist auf deren Homepage wirklich sehr gut versteckt, aber es ist gratis und es ist auch interessant. Ich habe es für diese Arbeit gemacht und ich war schon sehr erstaunt, was da so alles drinnen steht. Vor allem, weil es nicht gestimmt hat. Und zwar stand da, ich würde in einem großen Haus mit bis zu 99 weiteren Mietern wohnen. Solche kleine Fehler können einen Scorewert erheblich beeinflussen. Wir wissen zwar nicht, wie das den Score beeinflusst, da die Gewichtung der einzelnen Faktoren ein Betriebsgeheimnis ist. Fakt ist aber, dass dieser Fehler kein Einzelfall ist. Je nach Studie und Stichprobe wird geschätzt, dass zwischen 24% und 51% aller gespeicherten Daten bei den Auskunftsteilen falsch sind. Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen. Gerade in einem derart sensiblen Bereich kann das fatale Auswirkungen haben. Ich arbeite in einer Obdachlosenunterkunft und ich weiß, von was ich spreche. Hier handelt es sich um eine Form der Diskriminierung, die ich in meiner Bachelorarbeit Diskriminierung durch minderwertige Datengüter genannt habe. Auch beim Tracking von Fahrverhalten für die neuen Telematiktarife der Kfz-Versicherung kommt es zu solchen Fehlern. Dabei wird Ihr Fahrverhalten entweder durch im Auto eingebaute Boxen oder durch nachgerüstete Onboard-Diagnose-Dongles aufgezeichnet und mit Hilfe Ihres Smartphones an die Versicherungen geschickt und ausgewertet. Sie alle haben bestimmt schon mal auf Ihrem Handy einen Routenplaner genutzt und vielleicht auch erlebt, dass wenn der GPS-Empfang schlecht ist, dass man dann laut Handy nebenan im Kornfeld fährt und gar nicht auf der Straße, aber man befindet sich definitiv auf der Straße, weil man fährt ja. Tatsächlich kommt es bei den Telematiktarifen immer wieder zu Falschaufzeichnungen, zum Beispiel durch Busfahrten, die mit aufgezeichnet werden oder wenn Sie Beifahrerin oder Beifahrer sind. Diese Fahrten können dann nicht mehr gelöscht werden und darunter leidet Ihr Score. Es wird aber nicht nur aufgezeichnet, wie Sie fahren, sondern auch wann. Und das führt uns zu einem weiteren Problem. Bei den Telematiktarifen kommt es zur Diskriminierung von Berufsgruppen, die nachts arbeiten müssen. Ich denke da in erster Linie an das Pflegepersonal. Nachts passieren statistisch gesehen einfach mehr Unfälle, zum Beispiel wegen schlechter Sicht, Alkoholeinfluss oder Übermüdung. In diese Gruppe wird dann aber das Pflegepersonal fälschlicherweise mit reingeworfen. In meiner Bachelorarbeit habe ich noch viele weitere Bereiche beschrieben, in denen Potenzial für Diskriminierung durch Social Scoring steckt. Bei den Telematiktarifen der Krankenkassen, bei denen sich die Tarifhöhe an der durch Wearables gemessenen Fitness bemisst, bei automatisierten Feedbackverfahren, wie sie von Zalando zur Mitarbeiterbewertung genutzt werden, bei der automatisierten Auswahl von Bewerbungen, bei der Menschen mit nicht geradlinigen Lebensläufen, zum Beispiel Frauen, automatisch schlechtere Chancen haben oder bei der Profiling-Software der Polizei in Bayern und Hessen, die Verbrechen vorhersagen soll, in Wahrheit aber auf Geodaten, also Redlining, Sie erinnern sich, zurückgreift und auf Data Mining aus teilweise äußerst fragwürdigen Quellen. Das ist besonders prekär, weil wir hier die Polizei, also eine staatliche Institution haben und diese Software eine Schnittstelle zu Facebook hat, es sich hier also sogar um Superscoring handelt. Superscoring ist kurz gesagt das, was China zur Überwachung ihrer Bevölkerung einsetzt. Ich würde Ihnen gerne viel mehr erzählen, aber dies würde den Rahmen der Rede sprengen, denn ich habe noch viele, viele weitere Formen der Diskriminierung entdeckt, die in den oben genannten Bereichen vorkommen. In den meisten Fällen handelt es sich aber um absichtliche statistische Diskriminierung und oder Diskriminierung aufgrund mangelnder Datengüter. Was kann man dagegen tun, fragen Sie sich nun vielleicht. Das Problem ist, dass die rechtlichen Grundlagen einfach fehlen. Internet ist ja absolutes Neuland, wie Sie wissen. Die vorhandenen Gesetze schützen Unternehmen und manchmal auch Verbraucherinnen oder Verbraucher, aber nicht Bereiche, in denen die Gescorten keine Verbraucher sind. In vielen Bereichen des Lebens können sich Individuen dem Social Scorings nicht mehr entziehen und das wird sich in Zukunft mit der immer weiteren Zunahme von Telematiktarifen verstärken. Daraus ergibt sich eine dringende Verlässlichkeit auf die verwendeten Daten, die aber häufig von mangelhafter Qualität sein können. Insofern lässt sich nur hoffen, dass die Forderung des Verbraucherschutzes und der Antidiskriminierungsstelle nach mehr Transparenz, einer verpflichtenden Feedbackschleife sowie einer Ausweitung und Konkretisierung der geschützten Merkmale bei den kommenden Gesetzgebern mehr Gehör finden. Und es muss aufhören, dass Gesetze geschaffen werden, nur um Diskriminierung zu erlauben und einen finanziellen Vorteil dadurch zu erlangen. Wir müssen anfangen, uns zu fragen, was es mit den Menschen macht, die in ihre einzelnen Teile zerlegt werden. Das degradiert sie nämlich zu reinen Objekten und nimmt ihnen die Würde. Schon Aristoteles hat gesagt, das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Das Ganze, das ist der Mensch und nicht sein Geschlecht, seine Hautfarbe, sein Alter, seine Herkunft, sein Score. Vielen Dank.